eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Universität Innsbruck. Ich bin Melanie Bartos und freue mich, wieder eine neue Ausgabe unseres Podcasts aufzeichnen zu dürfen. Heute begebe ich mich wieder mal in die Naturwissenschaften, freue mich sehr, Herrn Johannes Rüdisser bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Johannes, willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir haben heute ein Thema, ein Oberthema für diese Episode, und zwar geht es um den doch recht breit verwendeten, aber teilweise ein bisschen schwammig definierten Begriff der Biodiversität. Du bist Experte für Biodiversität und Artenvielfalt in der Forschungsgruppe für Ökosysteme und Landschaftsökologie hier am Institut für Ökologie an der Uni Innsbruck. Du hast sehr viele Projekte, die sich mit diesen Themen befassen, auch im Bereich vor allem Insektenmonitoring, und legst prinzipiell großen Wert auf Wissenschaftsvermittlung auch. Deswegen waren wir auch diesbezüglich Wissenschaftskommunikation schon häufig in Kontakt in den letzten Jahren. Und du bist auch neben deiner Forschung hier an der Uni Innsbruck im Leitungsteam des österreichischen Biodiversitätsrats und als Natur- und Umweltpädagoge tätig. Das heißt, ein sehr breit aufgestelltes Expertentum rund um das Thema Biodiversität. Wir haben uns ausgemacht für die heutige Folge, dass wir uns dieses riesige Thema Biodiversität einmal aus deiner Expertensicht prinzipiell näher anschauen. Denn, und so viel kann man schon vorausschicken, die Biodiversitätskrise ist eine der größten, wenn nicht die größte Krise dieses Planeten im Moment. Und darauf wollen wir dann etwas näher und detaillierter eingehen. Das heißt, zunächst die Frage, und die klingt vielleicht ein wenig plump, aber trotzdem stelle ich sie jetzt einfach, weil wir haben ja Zeit für Wissenschaft. Johannes, was versteht man eigentlich unter Biodiversität?
Na, diese Frage ist ganz und gar nicht plump. Die einfache Antwort oder die kurze Antwort ist, Biodiversität ist ganz einfach die beeindruckende und für uns Menschen lebenswichtige Vielfalt der Natur. Die kompliziertere Antwort und die ausführlichere Antwort ist schwieriger. Damit kann man mehrere Vorlesungen füllen, was wir ja auch tatsächlich machen an der Universität. Weil Biodiversität ganz viele Aspekte hat. Und wenn ich sozusagen auf Biodiversität angesprochen werde oder von Medienleuten oft Biodiversität der Begriff versucht wird zu übersetzen, kommt oft Artenvielfalt. Aber das ist nur ein kleiner Teil, der sozusagen der Begriff Biodiversität abdeckt. Artenvielfalt ist natürlich wichtig, also wie viele verschiedene Arten es gibt in Lebensräumen. Aber dann gibt es gleichzeitig Lebensräume, die sehr spezialisiert sind, wie zum Beispiel Moore oder Feuchtgebiete. Dort kommen sehr wenig Arten vor. Diese sind aber extrem spezialisiert und deshalb auch besonders bedeutend und oft auch selten. Und andererseits ist es ja so, dass Artenvielfalt nur ein Teil der Vielfalt ausmacht. Auch innerhalb jeder einzelnen Art gibt es ganz verschiedene Ausprägungen, verschiedene Fähigkeiten. Wenn wir an uns Menschen selber denken, da fällt uns das auf, jeder Mensch schaut anders aus, jeder Mensch hat andere Fähigkeiten. Und bei allen anderen Arten ist das auch so. Jedes Individuum hat ganz bestimmte Fähigkeiten sozusagen oder Ausprägungen dieser Fähigkeiten. Und auch das wäre sozusagen die genetische Vielfalt. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, das sind die verschiedenen Lebensräume. Wenn wir uns in Tirol umschauen, dann gibt es Wälder, Wiesen, Gebirgsökosysteme, Flüsse, Seen. Und all diese Lebensräume haben komplexe Beziehungen. Da spielen die verschiedenen Arten miteinander in einem breiten Netzwerk, haben verschiedene ökologische Beziehungen. Und auch das ist Teil der Biodiversität. Und dann gibt es noch viele verschiedene Aspekte, wie man Biodiversität betrachten kann. Also wir können uns die Arten anschauen oder wir können uns anschauen, wie unterschiedlich funktionell leben, wie sind diese Funktionen unterschiedlich verteilt in einem Ökosystem. Und all das umfasst dieser Begriff Biodiversität.
Das heißt, um das noch einmal zu betonen, ich denke, das ist schon wichtig an der Stelle auch, Artenvielfalt ist nicht gleich Biodiversität.
Nein, Artenvielfalt ist eine Form, wie wir sozusagen manchmal Biodiversität ausdrücken. Man kann das vielleicht vergleichen, wir verwenden Artenvielfalt oft als einen Indikator für Biodiversität. Das kann man vergleichen wie mit dem Fiebermessen. Wenn wir unsere Körpertemperatur messen und sie ist erhöht, dann schließen wir daraus, okay, wir sind krank. Jetzt ist es aber nicht so, dass jede Krankheit Fieber verursacht und genauso ist es nicht so, dass jede leichte Temperaturerhöhung eine Krankheit ist. Das heißt, das ist sozusagen das Problem eines Indikators. Wir wissen, wir haben einen Hinweis darauf, wenn es sehr viele Arten gibt, ja, okay, das dürfte oder das ist dann meistens ein artenreicher, ein diverser Lebensraum. Aber Biodiversität umfasst viel mehr.
Wie kann man sich dann den Forschungszugang zu so einem komplexen Thema vorstellen? Welcher Aspekt daraus ist dein Schwerpunkt?
Forschungszugänge gibt es sehr viele, sehr breite, genau weil Biodiversität so breit ist. Also da gibt es natürlich in den verschiedenen Artgruppen Spezialisten, die sich damit beschäftigen, die Taxonomie, also die Einteilung sozusagen all dieser Arten dann in ein System und in das Bestimmen. Mein Zugang zu Biodiversität ist tatsächlich in diesem Schnittstelle zwischen Erfassen, wie kann man Biodiversität dann tatsächlich messen, wie kann man Indikatoren bilden und wie kann man diese dann auch kommunizieren, dass sie für breite Bevölkerung oder auch im politischen Kontext anwendbar sind. Deshalb das Stichwort, das ich bereits gebracht habe, die Indikatoren für Biodiversität.
Wie ist sie denn messbar, die Biodiversität? Welche Indikatoren könnten das sein?
Eigentlich ist sie nicht messbar, weil sie viel zu vielfältig ist. Das ist die erste Antwort. Und wir kämpfen tatsächlich oft mit dem Problem, dass wir gefragt werden, ja, wir brauchen einen Indikator für Biodiversität bei Kollegen aus anderen Fachrichtungen. Und wir müssen dann oft bremsen sozusagen und zu sagen, ja, wir können Indikatoren für Biodiversität machen, aber in den meisten Fällen braucht es mehrere, weil es eben verschiedene Aspekte gibt. Und auch diese sind dann nie allumfassend. Also es kommt immer auch darauf an, welche Aspekte von Biodiversität ich gerade betrachten will. Will ich betrachten, welchen Nutzen hat Biodiversität für uns Menschen, dann bin ich in dem Bereich der Ökosystemleistungen, für die es wiederum sehr viele Einzelindikatoren gibt. Oder will ich eben messen, wie artenreich, wie divers sozusagen aus Sicht der Ökosysteme diese Lebensräume sind, dann bin ich zum Beispiel bei Artenvielfalt, wo es dann auch sehr viele Detailindikatoren gibt. Oder will ich die Funktionen eines Ökosystems messen. Und für all diese Bereiche gibt es Indikatoren.
Welcher Bereich ist denn für dich besonders von Interesse oder schaust du da immer wieder auch die ganze Breite möglichst abzudecken?
Für mich ist der Bereich von besonderem Interesse, was tatsächlich zu dieser Schnittstelle geht, zu politischen Entscheidungen, zu gesellschaftlichen Entscheidungen. In dem Sinn, du hast es bereits angesprochen, wir haben es mit einer Biodiversitätskrise zu tun und wir müssen dieser Biodiversitätskrise effizient gegensteuern, wenn wir Natur erhalten wollen, was für unser Überleben, für unseren Wohlstand sehr wichtig ist. Und in diesem Bereich brauchen wir eben Indikatoren und Werkzeuge, die uns helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um Natur zu erhalten und wiederherzustellen dort, wo es möglich ist.
Also wir sind jetzt schon bei dem Begriff Biodiversitätskrise, über den wir ja nach der Einleitung sozusagen jetzt auch hauptsächlich sprechen möchten, denn das Ausmaß hat auch mich, obwohl ich schon viele Jahre in dem Bereich kommuniziere, oder überrascht oder überwältigt einen fast ein bisschen. Wir sind, kann ich da vielleicht einwerfen, deswegen auch an der Universität Innsbruck in der Kommunikation dazu übergegangen, in großen Wissenschaftskommunikationsprojekten, wie wir sie teilweise haben, von der Klima- und Biodiversitätskrise zu sprechen, eben weil die Dimension so intensiv ist, wenn man es mal so sagen könnte. Vielleicht bevor wir da genauer hinschauen, kannst du es versuchen, kurz zu umreißen, was diese Biodiversitätskrise auch zu etwas macht, das vielleicht viel stärker noch ins Bewusstsein der Menschen gelangen sollte, wie du sagst, für gesellschaftspolitische Entscheidungen zum Beispiel.
Da sind jetzt zwei Aspekte für mich drin. Das eine ist, dass Natur, eben Biodiversität, für unseren Wohlstand, ja für unser Überleben notwendig ist, wahnsinnig wichtig ist. Vielleicht kommen wir dazu später noch. Der zweite Aspekt ist sozusagen, um die Krise abzugrenzen, darzustellen, vielleicht ein paar Zahlen, ein paar plakative Zahlen. Es gibt parallel zum Weltklimarat, die ja die regelmäßigen Klimaberichte herausgeben, einen Weltbiodiversitätsrat. Und im letzten Weltbiodiversitätsratbericht wurde von 1 Million Arten, die potenziell vom Aussterben bedroht sind, in den nächsten 100 Jahren gesprochen. Das bedeutet, dass wir Natur in einem Ausmaß zurückgedrängt haben, wie das in der Form nie vorher der Fall war, jedenfalls nicht durch eine andere Art. Viele Wissenschaftler sprechen auch von dem sechsten großen Massenaussterben. Wir kennen sozusagen in historischen Zeiten kennen wir 5 große Massenaussterbeereignisse. Da müssen wir jetzt vielleicht noch einen Schritt früher anfangen. Die Artenvielfalt, wie wir sie heute kennen, ist im Laufe der Revolution entstanden. Also Arten entstehen, weil sie sich entwickeln. Und dabei sterben auch immer wieder einzelne Arten aus. Das ist sozusagen ein natürlicher Prozess über sehr lange Zeiträume hinweg. Was wir aber aktuell beobachten, ist, dass diese Aussterberate um ein 100, vielleicht um ein 1000-faches oder sogar noch mehr erhöht ist im Vergleich zur normalen Aussterberate. Und tendenziell beschleunigt sich dieser Vorgang noch, also es wird noch schlimmer. Und deshalb sprechen wir von diesem sechsten großen Massenaussterben. Das fünfte große Massenaussterben war die Zeit, als die Dinosaurier herausgestorben sind. Das kennt fast jedes Kind heute, weil sie oft in Filmen aufgearbeitet worden ist. Und die Dinosaurier sind mit größter Wahrscheinlichkeit deshalb ausgestorben, weil es einen großen Meteoriteneinschlag oder vielleicht sogar mehrere auf der Erde gab, weil es damit in Folge globale Naturkatastrophen gab, sprich mehrere Jahre Winter durch den aufgewirbelten Staub und vieles andere, was wir uns heute nur schwer vorstellen können. Und das hat in Folge dann zu einem großen Aussterben verschiedener Arten geführt. Das heutige Massenaussterben, dafür sind wir Menschen verantwortlich, weil wir Menschen auf diesem Planeten so viel Platz, so viel Ressourcen verbrauchen.
Das heißt, dieses ja oft bemühte Argument, das hat schon immer gegeben, dass was ausgestorben ist, kann man im sehr langen historischen Vergleich so nicht stehen lassen.
Das kann
also
man
zumindest nicht mit dieser Ursache, sagen wir mal so.
Ursache. Die Ursache, wenn man so will, diese große Naturkatastrophe sind dann wir Menschen. Mhm. Also alle früheren Ereignisse, Katastrophenereignisse sind durch eben globale Naturkatastrophen, bei den noch früheren weiß man es nicht genau, was immer die Ursachen war, aber sind durch große Naturkatastrophen ausgelöst worden. Und ich denke, noch viel wichtiger ist, dass das ja für uns Menschen dann auch Konsequenzen und Folgen hat, weil wir eben so abhängig sind von funktionierenden Ökosystemen, von funktionierenden Lebensräumen.
Du sagst, dass es diesen Bericht auch als Pendant zum Klimarat vom Biodiversitätsbereich gibt. Wenn wir jetzt diesen Begriff des sechsten Massenaussterbens noch einmal heranziehen, indem wir uns ja schon drin befinden, wenn ich dich richtig verstehe, ist es ja kein Zukunftsszenario, sondern da sind wir schon jetzt schon mittendrin. Was heißt das konkret? Was sind da für dich, wenn du diesen Begriff auch vor Augen hast, wo du ja in den Bereichen konkret forscht? Was sind denn dann so potenzielle Konsequenzen, wenn wir das gegensteuern? Wenn uns das nicht gelingt, sagen wir mal so, was passiert dann? Was sind die Folgen davon?
Ich ziehe auch hier den Vergleich zur Klimakrise, die du ja bereits angesprochen hast. Wir verändern durch unser Handeln, durch unseren massiven Ressourcenverbrauch, verändern wir globale Systeme. Das ist einerseits das Klimasystem, aber wir verändern eben auch natürliche, lebendige Systeme in dem Sinn, dass wir sozusagen immer mehr Arten zurückdrängen, dass wir die Individuenzahl, die Populationen zurückdrängen, reduzieren. Und das führt dazu, dass sich diese Systeme verändern. Und kann im Endeffekt auch dazu führen, dass ganze Ökosysteme sozusagen kollabieren oder ihren Status massiv verändern. Welche genauen Auswirkungen das im Detail hat, ist wahnsinnig schwierig zu prognostizieren. Denn es sind vermutlich weniger die linearen Veränderungen, die sozusagen zu den großen Schwierigkeiten führen, als eben solche Systembrüche. Wir erleben das in der Klimakrise auch, uns erschreckt weniger sozusagen diese gedachte geringe Veränderung von einem Grad, sondern vielmehr die ganzen Extremereignisse, die dadurch entstehen. Starkniederschläge, Dürreperioden. Und das kann man durchaus umlegen. Solche Phänomene können wir auch in der Natur beobachten. Dort ist es schwieriger, dort ist es komplexer, weil diese Systeme viel komplexer reagieren. Beim Klimasystem, das wird vor allem von physikalischen Parametern getrieben. Das sind schlussendlich relativ wenige Variablen, die sozusagen da einspielen. Bei biologischen Systemen ist es viel komplexer, weil es viele Rückkopplungen gibt, weil die Organismen reagieren auf Veränderungen. Und deshalb sind eben Prognosen, was tatsächlich passiert, für einen Ökologen wahnsinnig schwierig. In der ganzen Forschung, wenn Ökosystemforschung betrieben wird, dann werden sehr oft Modelle hergezogen und dann werden Ökosysteme mit 3, 4, 5, 6 Arten oft modelliert, um zu schauen, wie verändert sich das. Aber reale Ökosysteme haben natürlich viel, viel mehr Arten und viel komplexere Zusammenhänge.
Was man aber schon beobachtet und in vielen Bereichen ja auch doch in der medialen Berichterstattung dann wahrnimmt, ist, dass es einfach so quasi banal formuliert, vielen, vielen Arten nicht gut geht oder es sie gar nicht mehr gibt. Was wären denn da so Tendenzen, die man wahrnimmt? Was sind da die Ursachen?
Ja, auch das ist ein sehr, sehr guter und sehr wichtiger Punkt. Und da sind wir auch bei diesem Eingangspunkt wieder, dass Biodiversität sehr viel mehr ist als nur Artenvielfalt. Weil im öffentlichen Diskurs, wenn es um den Rückgang von Biodiversität geht, denkt man oft an den Rückgang von Arten. Mhm. Und Arten verschwinden natürlich sozusagen an dem Ende, wo es um seltene Arten geht. Jetzt sind da auch viele dabei, die sozusagen von Natur aus bereits selten sind, weil sie so spezialisiert sind. Und um jede dieser Arten ist es wahnsinnig schade und wir verlieren damit einfach sozusagen viele, viele Zehn, Hunderttausende Jahre an Evolution, wenn wir solche Arten verlieren und auch an Möglichkeiten und Chancen für die Zukunft. Gleichzeitig ist es so, dass diese sehr seltenen Arten im Ökosystem vielleicht gar nicht immer die wichtigsten sind. Denke ich, wenn wir zum Beispiel an die Bestäubung denken, dann brauche ich dort einfach eine gewisse Menge auch an Insekten, die bestäuben können. Und nicht nur die Spezialisierten. Diese Spezialisierten mögen vielleicht ganz spezialisierte Pflanzen wieder bestäuben, also sind aus dem Grund auch wichtig. Aber trotzdem ist es so, dass einfach eine gewisse Menge an Insekten vorhanden sein muss, um in bestimmten Bereichen diese Bestäubung sozusagen zu erfüllen, zu diese Leistung, wenn man so will, oder diese Funktion zu erbringen. Und was wir tatsächlich beobachten in der Biodiversitätskrise ist, dass auch an und für sich häufige Arten in ihren Beständen massiv zurückgehen. Also wir beobachten das konkret bei Insekten, dass einfach die Insektenbiomasse zurückgegangen ist in den letzten Jahrzehnten in Europa und zwar relativ massiv. Also wir sprechen je nach Studien in 30 Jahren von 50-70% der Biomasse, die zurückgegangen ist. Und damit fehlen diese Organismen, diese Individuen, wo es eben sehr wohl auch um die Menge geht, nicht nur für die Bestäubung, sondern zum Beispiel auch als Nahrung für Brutvögel. Fast alle Brutvögel, bis auf ganz wenige Ausnahmen, in Österreich füttern ihre Jungen mit Insekten. Das heißt, wenn die Insekten zurückgehen, fehlt diesen Organismen die Nahrung. Fledermäuse genauso, viele Reptilien.
Da sind wir dann bei diesem Punkt, den du schon angesprochen hast, dass das macht dann letztlich auch die Komplexität aus wahrscheinlich, dass das so Netzwerkeffekte hat, die dann quasi an einer Stelle passiert was, aber das trägt sich weiter und hat dann auf das ganze Ökosystem letztlich Auswirkungen.
Genau. Auch hier noch einmal angesprochen, weil wir das sechste Massenaussterben haben und du gefragt hast, stecken wir mittendrin oder stecken wir am Anfang. Es gibt Studien von vergangenen Massenaussterben, die tatsächlich so einen Effekt auch nachgewiesen haben. Also beim vorletzten Massenaussterben gab es offensichtlich irgendein Naturereignis, das sehr viele Arten zum Aussterben gebracht hat. Und dann gab es eine Verzögerungszeit, wo sozusagen die Systeme noch mehr recht als schlecht vermutlich funktioniert haben. Und dann kam es zu einem weiteren massiven Zusammenbruch, wo dann noch einmal ein sehr hoher Prozentsatz an Arten ausgestorben ist und es tatsächlich zu einem gewissen Kollaps kam. Und aus meiner Sicht besteht vermutlich gerade in so einem Szenario sozusagen eine große Gefahr, dass die Systeme sehr lang funktionieren, weil biologische Systeme eben diese Selbstregulierung sehr oft haben und sehr lang funktionieren können, bis irgendwann eine Schwelle überschritten ist, wo sie eben nicht mehr funktionieren. Und dann können Prozesse in Gang kommen, die wir nicht mehr rückgängig machen können oder nur sehr schwer rückgängig machen können.
Gibt es noch ein anderes Beispiel, das du da besonders vor Augen hast, ein konkretes, was die Folgen, die auch teilweise jetzt schon sichtbar sind, betrifft von dieser Biodiversitätskrise, die doch sehr umfassend ist? Weil ich finde, um das auch noch einmal zu betonen, 50-70% der Biomasse der Insekten, das sind, auch wenn man sich etwas schwer vorstellen kann, aber jedenfalls auch gefühlsmäßig extrem hohe Zahlen.
Ja, und diese Zahlen, eigentlich ist egal, wen man fragt. Im Oktober letzten Jahres waren die Biodiversitätstage in Österreich, da waren sehr viele Kolleginnen und Kollegen versammelt und haben eben über Biodiversitätsaspekte sich ausgetauscht und berichtet. Und es ist eigentlich egal, welchen Experten für welche Gruppe von Organismen, also sei es Pflanzen oder Tiere oder Pilze, fragt. Alle berichten Ähnliches, dass diese Artgruppen zurückgehen, dass sehr viele davon als bedroht einzustufen sind. Das spiegeln auch die sehr unvollständigen roten Listen. Also das sind Listen, mit denen man einstuft, ob in den nächsten 10, 100 Jahren diese Arten aussterben können. Das ist so ein traditionelles Naturschutzinstrument, mit dem man einen Eindruck davon bekommt, welche Arten bedroht sind. Und eigentlich ist es ziemlich egal, welche Gruppen man sich anschaut. Bei manchen ist es ein bisschen dramatischer, bei anderen weniger dramatisch. Aber bei fast allen Gruppen sind wir so im Bereich von 30-50% der Arten, die tatsächlich bedroht sind, in den nächsten Jahren auszusterben oder knapp vor dem Aussterben sind. Und das sind schon bedrückende Zahlen eigentlich.
Wie geht's dir damit?
Ich bin ein Zweckoptimist. Also ich bin tatsächlich emotional zwiegespalten, weil mich dieses Thema seit sehr vielen Jahren beschäftigt, eigentlich seit meiner Kindheit beschäftige ich mich mit diesen Themen. Und ich merke, dass sozusagen die Tendenz nicht gebrochen ist einerseits, dass sich diese bereits vor 30 Jahren angekündigten Tendenzen und Krisen bestätigen. Gleichzeitig erlebe ich, dass derzeit sehr wohl ein steigendes Bewusstsein entsteht, dass dieses Thema breiter diskutiert wird, auch im Kontext mit der Klimakrise breit aufgenommen wird, und das gibt mir durchaus Hoffnung. Also es ist durchaus so, das habe ich ja bereits gesagt, ökologische Systeme haben eine unglaubliche Regenerationsfähigkeit. Das heißt, wenn wir Schritte in die richtige Richtung machen, können wir sehr viel wiederherstellen. Vielleicht sogar in manchen Bereichen einfacher, als das beim Klima der Fall ist, weil diese Systeme eben noch dynamischer sind.
Ich würde gerne diesen Bogen noch einmal zum Beginn dieses Blocks sozusagen machen, weil wir jetzt mehrfach die Klimakrise erwähnt haben und auch die von dir angesprochenen Ursachen, die zur Biodiversitätskrise führen. Ich würde es gut finden, glaube ich, an der Stelle, wenn wir das noch einmal versuchen zu umreißen, wenn der Faktor Mensch der Hauptverursacher ist für diese Biodiversitätskrise, das haben wir jetzt ja schon festgehalten, dann haben wir einerseits natürlich auf der Hand liegend die klimatischen Veränderungen, die natürlich auch auf die Biodiversität einen Einfluss nehmen. Aber das ist ja ein Aspekt aus diesem ganzen Spektrum. Können wir das noch einmal versuchen zu umreißen? Was sind diese Faktoren, die der Mensch hauptsächlich bedient oder an denen er sich bedient, die dazu führen, zu solchen Zahlen auch führen, wie du sie jetzt schon geschildert hast?
Also das Grundproblem, und da haben Klimakrise und Biodiversitätskrise schlussendlich die gleiche Ursache. Das Grundproblem ist, dass wir als Menschen zu viele Ressourcen und zu viel Platz verbrauchen mit unserem Lebensstil. Ich füge das bewusst ein mit unserem Lebensstil, weil wir natürlich auch sehr viele Menschen sind. Also die Zahl der Bevölkerung ist ja auch in den letzten Jahrzehnten sehr stark gestiegen. Wir haben allerdings genug Platz und genug Ressourcen, um all diese Menschen zu ernähren und auch eine gute Lebensqualität zu ermöglichen. Allerdings nicht in der Form, wie wir es gerade in westlichen Ländern derzeit betreiben. Und hier ist es eben wichtig zu sehen, dass sozusagen diese Grundursache die gleiche ist in der Klimakrise wie in der Biodiversitätskrise. Weil was ist die Ursache der Klimakrise? Dass wir im Prinzip Rohstoffe, die über viele Jahrtausende, Jahrhunderttausende in der Erde abgelagert worden sind, übrigens durch biologische Prozesse, das sind ja sozusagen Überreste von Pflanzen und Tieren, mit Erdöl und Erdkohle, dass wir diese Ressourcen innerhalb weniger Jahrzehnte verbrauchen und damit das Klima erwärmen. Und in der Biodiversitätskrise ist es ähnlich und hat die gleichen Ursachen, dass wir einfach wahnsinnig viel Platz brauchen, um auch hier noch einmal eine plakative Zahl zu bringen. Wenn man global alle Wirbeltiere auf eine Waage stellt, also das Gewicht aller Wirbeltiere zusammennimmt, dann gibt es die Wildtiere, uns Menschen und unsere Nutztiere. Und von all diesen Organismen sind nur noch 4% die Wildtiere. Der Rest, ungefähr ein Drittel, sind wir Menschen und zwei Drittel sind unsere Nutztiere. Und allein dieses Bild gibt ein bisschen einen Eindruck, wie wir sozusagen mit unserer Umwelt umgehen. Wir lassen natürlichen Arten, Natur einfach keinen Platz mehr. Und das hat in weiterer Folge oder wird in weiterer Folge auch Konsequenzen für uns haben, weil wir ja schlussendlich doch wieder von diesen natürlichen Ressourcen abhängig sind. Und das sieht man in Tirol vielleicht nicht immer, weil wir hier sehr viele Naturräume haben, aber auch hier drängen wir sehr viel der Natur sehr oft zurück.
Ja, 4% ist, sagen wir mal, eine beeindruckende Zahl. Also das wird man vielleicht eben, wie du sagst, so in der eigenen persönlichen Wahrnehmung nicht unbedingt so sehen. Aber das sind natürlich, also auch um klar zu machen, welchen Impact der Mensch da eigentlich tatsächlich hat, insgesamt gesehen auch. Du hast ganz am Anfang schon gesagt, wenn wir jetzt diese Biodiversitätskrise so umrissen haben, so gut es geht, weil es natürlich auch ein sehr vielfältiger Aspekt ist, wenn man dann die Krise der Biodiversität anschaut, dass es ein Gegenhalten braucht oder dass dich dieser Aspekt auch optimistisch stimmt. bei deinen Schilderungen vorher habe ich, nachdem ich ja vor allem auch aus der Klimakommunikation komme, sehr stark dann diesen Aspekt der Kipppunkte im Kopf. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist es durchaus auch im Bereich der Biodiversität dann potenziell bei Ökosystemen, sagt man ja auch, die kippen dann. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, wir halten gegen und sehen es optimistisch, was ist denn noch zu retten tatsächlich überhaupt?
Ich glaube, was ganz wichtig ist in dieser Betrachtung oder in dieser Diskussion, ist, dass wir vielleicht auch im Naturschutz einen gewissen Perspektivenwechsel brauchen. In der Vergangenheit hat sich Naturschutz teilweise sehr stark eben auf diese sehr seltenen Arten fokussiert. Jeder denkt an Edelweiß, Orchideen, Panda, also der Eisbär. Mhm. All diese charismatischen, auffallenden Tiere oder Pflanzen. Und in der Biodiversitätskrise erleben wir eben, dass es das Thema viel breiter noch ist und wir uns auch an die häufigen Arten orientieren müssen. Und du hast es schon schön geschildert, wir haben in den letzten Jahrzehnten ganz viele, teilweise kleine, teilweise größere, Schritte in die falsche Richtung gemacht aus Sicht der Natur sozusagen. Wir haben sie an ganz vielen kleinen, auch oft unbemerkt, Stellen immer weiter zurückgedrängt. Immer weniger Platz gelassen, immer weniger Möglichkeiten gemacht. Und wenn wir hier gegensteuern wollen, und aus meiner Sicht müssen wir gegensteuern, dann müssen wir diese Schritte wieder in eine andere Richtung machen. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht die eine Lösung haben und nicht dieses eine Projekt haben, das das löst, oder dieses eine Schutzgebiet erlassen und dann ist sozusagen die Natur gerettet, sondern wir müssen ganz viele verschiedene Schritte an verschiedenen Stellen machen. Und um das konkret auch zu machen, für mich gibt es da drei wichtige Bereiche, wenn ich jetzt auch an den österreichischen oder an den Tiroler Kontext denke. Wir müssen Natur dort, wo sie noch vorhanden ist, unbedingt erhalten. Weil das wissen wir auch aus vielen Erfahrungen, Renaturierungsprojekte sind wahnsinnig wichtig, aber sie sind aufwendig, ressourcenintensiv und es ist nicht immer garantiert, dass wir die Erfolge erzielen, die wir wollen. Das heißt, den Erhalt von natürlichen Lebensräumen ist immer viel effizienter, viel wirksamer als sozusagen das Wiederherstellen. Das ist der erste Bereich. Und gerade in Österreich haben wir und auch in Tirol haben wir durchaus noch viele Bereiche, wo wir sozusagen Lücken haben an unserem Schutzgebietsnetzwerk. In Tirol wären das insbesondere die Tallagen, wo einfach der Nutzungsdruck und die unterschiedlichen Interessen so groß sind, dass für Naturschutz fast kein Raum bleibt oder geblieben ist in den letzten Jahren. Der zweite Bereich ist die Landwirtschaft, die ja einen Großteil der Flächennutzung ausmacht, sowohl in Österreich als auch global gesehen. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass wir auch innerhalb der intensiv genutzten landwirtschaftlichen Bereiche wieder Räume schaffen müssen, teilweise eben wieder schaffen müssen, dort wo sie noch vorhanden sind, erhalten, die Natur einen Raum gibt. Man kann sich das vorstellen wie ein Netzwerk, das sich sozusagen über die Landschaft zieht, wo natürliche Bereiche oder naturnahe Bereiche sind, wo Lebensräume schaffen. Die verbinden dann auch diese natürlichen Lebensräume in den Schutzgebieten. Aber diese Bereiche dazwischen sind wahnsinnig wichtig, weil wir werden mit, auch wenn wir 20-30% Schutzgebiete, gut geschützte Gebiete erreichen, dann brauchen wir trotzdem noch die Flächen dazwischen, um Biodiversität in dem Sinn, wie wir es skizziert haben, zu erhalten. Und dann gibt es einen dritten Bereich, und da spielen dann zwei Aspekte hinein, das sind die Siedlungsräume, die Städte. Auch dort müssen wir sozusagen diese Verbindungs- Bereiche, Biotope schaffen, und die haben eine doppelte Funktion. Die haben einerseits die Funktion in diesem natürlichen Netzwerk. Wir sprechen da auch von einer grünen Infrastruktur. Also man kann sich das vorstellen wie ein Straßennetzwerk, aber umgekehrt geplant, sozusagen eine grüne Infrastruktur, die Lebensraum schafft. Und auch diese müssen wir sozusagen, diese Lücken müssen wir auch im Siedlungsraum schließen. Gleichzeitig ist diese grüne Infrastruktur in den Siedlungsbereichen auch für uns Menschen wahnsinnig wichtig. Bereits jetzt lebt über die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. Und diese Tendenz nimmt zu und sollte auch zunehmen, weil es einfach viel ressourceneffizienter ist, in Städten zu wohnen. Unsere Verkehrsproblematik, unsere Versorgungsproblematik, aber auch viele soziale Themen lassen sich oft in Städten leichter lösen. Und dazu müssen aber Städte eine sehr hohe Lebensqualität bieten. Und wir wissen, die Lebensqualität ist besser, wenn wir Naturnähe haben. Das heißt, wir müssen diese Naturnähe auch in den Städten schaffen. Und das ist möglich. Wir können durch naturnahe Gestaltung von Parkanlagen, von Straßenrandbereichen, von Dächern eben sehr viel Natur in die Stadt hineinholen und schaffen damit nicht nur Verbindungslebensraum für natürliche Arten, sondern erhöhen vor allem auch die Lebensqualität für uns Menschen in den Städten.
Das sind sehr große Punkte. Die Lösung der aktuellen großen Krisen wird ja oft auch sehr auf einem Engagement auf individueller Ebene verhandelt. Jetzt diese Aspekte, die du jetzt geschildert hast, wird ein Einzelner nicht umsetzen können. Was braucht es da dazu?
Ja, auch das ist eine sehr gute Frage, und ich möchte mich auch für diese Frage sehr bedanken. Ich glaube, auch hier braucht es teilweise ein Umdenken. Ich habe so den Eindruck, wir haben uns gerade auch im Naturschutz in den letzten Jahrzehnten oft auf diese individuelle Verantwortung zurückgezogen, sogar sehr viele. Und die braucht es. Also diese vielen kleinen Schritte, die ich angesprochen habe, dafür braucht es sehr viele engagierte Personen. Gleichzeitig sprichst du richtig an, wir sprechen auch von einem transformativen Wandel. Also es muss große und massive Veränderungen geben, und dazu braucht es auch die politischen Rahmenbedingungen. Viele dieser Veränderungen werden nur möglich sein, wenn wir die richtigen politischen Rahmenbedingungen, die richtigen Gesetze, die richtigen Förderungen und die richtigen Verbote haben. Und es ist also kein Entweder-Oder, also es ist nicht entweder individuell, aber wir brauchen ganz sicher diese großen Rahmenbedingungen und dann zusätzlich das individuelle Engagement, weil ich ganz viele dieser kleinen Schritte, die ich angesprochen habe, sicher nicht über Gesetze oder gar Verbote regeln kann. Aber als Grundlage und für den Anstoß dieser transformativen Veränderungen, die wir brauchen, brauche ich tatsächlich massive, auch gesetzliche und neue politische Rahmenbedingungen.
Bei den Zahlen, die du jetzt genannt hast, allein beim Blick auf diese messbaren Dinge in dem Kontext, würde vielleicht die Frage naheliegen, ist da der Leidensdruck noch nicht groß genug, dass diese Rahmenbedingungen noch nicht oder nur sehr langsam geschaffen werden?
Ja, diese Beobachtung würde ich teilweise teilen, da bin ich nicht der Experte, muss ich dazu sagen, aber aus persönlicher Beobachtung habe ich sehr wohl das Gefühl, dass gerade in westlichen Ländern, in Österreich, wo es uns sehr gut geht, dieser Leidensdruck oft zu wenig groß ist. Da stelle ich oft ein größeres Engagement in Ländern fest, wo vielleicht die Rahmenbedingungen nicht so gut sind, wo aber mehr Bereitschaft ist, etwas zu verändern. Gleichzeitig als Gegenpunkt würde ich sagen, gestern wurde das europäische Renaturierungsgesetz im Parlament im Prinzip final beschlossen. Es muss noch der Rat zustimmen. Aber dieses europäische Renaturierungsgesetz ist aus meiner Sicht genauso auch so ein Paradigmawechsel, der in eine Richtung geht, sozusagen Naturschutz auch neu zu denken, Naturschutz viel breiter in der Fläche zu denken und zumindest im ursprünglichen Entwurf auch ganz stark die Landwirtschaft mitzunehmen. Vieles von dem wurde wieder herausreklamiert, leider aus politischen Gründen, weil schlussendlich auch die Landwirtschaft zu den Leidtragenden gehören dieser Konsequenzen. Aber ich sehe hier auf einer globalen und europäischen Ebene sehr wohl ein großes Bewusstsein für die Bedeutung dieser Krise. Es gibt auch Umfragen bei sozusagen CEOs, also großen Firmenchefs, die befragt werden nach den großen globalen Herausforderungen. Und da sind diese Themen wie Klimakrise, Biodiversitätskrise seit vielen Jahren immer an erster Stelle. Mhm. Also dieses Bewusstsein ist sehr wohl auf einer gewissen Ebene vorhanden. Wo es noch hapert und wo es schwierig ist, ist sozusagen das tatsächlich dann in die Politik, in die Realpolitik zu bringen. Aber auch hier bin ich nicht der Experte. Aber hier ist vermutlich eine Schwierigkeit die Kurzfristigkeit, in der die Politik oft denkt. Diese Themen, sowohl die Klimakrise als auch die Biodiversitätskrise, ist ein Thema, dass man über viele Jahre denken muss, vielleicht oder sogar über Jahrzehnte denken muss und wo man Wirkungen erst in 10, 15, 20 Jahren sieht. Und das entspricht natürlich nicht dem Zyklus, wo sozusagen klassisch in der Politik gedacht wird, wo in 4, 5 Jahresschritten gedacht wird, die einfach den Legislaturperioden entsprechen.
Aber du als Biodiversitätsforscher würdest jetzt quasi diesen Ansatz der EU da einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, als positiv beurteilen prinzipiell?
Ich kann die Zukunft nicht prognostizieren. Also man wird sehen, wie dieses Gesetz dann tatsächlich umgesetzt wird. Und daran hängt natürlich ganz viel, ob die Länder hergehen und es versuchen, in einer Minimalform umzusetzen oder ob man es proaktiv in dem Sinn umsetzt, wie ja das Ziel auch dieses Programms ist. Es geht ja um einen Green Deal sozusagen, also um die Idee der Natur mehr Platz zu geben in unserem Sinne. Aber ich glaube sehr wohl, dass dieses Gesetz und dieser Ansatz eine neue Perspektive bietet und tatsächlich ein Meilenstein in dieser Idee, der Biodiversitätskrise zu begegnen, sein kann. Also wir sprechen hier auch von Bend the Curve, also von der Idee, diesen Abwärtstrend sozusagen umzukehren und wieder nach oben zu bringen, also tatsächlich wieder mehr Raum zu geben, mehr Arten die Möglichkeit geben, sich wieder zu erholen. Und aus biologischer Sicht ist das sehr wohl möglich.
Ich würde gerne diesen Aspekt der Landwirtschaft noch einmal ganz kurz aufgreifen, weil du den jetzt auch schon mehrfach erwähnt hast und auch erwähnt hast, dass es im Kontext der EU-Gesetzgebung der Neuen jetzt eine tragende Rolle spielt. Von der Seite kommt ja oft das Argument, dass es quasi alternativlos sei, weil die Versorgungssicherheit für die Menschen sonst nicht gewährleistet bleiben kann. Wie siehst du denn dieses Argument als Biodiversitätsforscher?
Also ich sehe es genau umgekehrt. Ich verstehe gewisse Ängste, zweifelsohne. Aber in Wirklichkeit ist es genau umgekehrt, weil wenn es uns nicht gelingt, diese ökologischen Systeme, die auch für die Landwirtschaft sehr wichtig sind, stabil zu erhalten, dann ist tatsächlich die Ernährungssicherheit bedroht. Dieses Thema mit der Ernährungssicherheit kam ja auf und hier war auch sehr viel Falschnachricht dabei, also sehr viel unwissenschaftlich und nicht evidenzbasiertes. Es haben sich übrigens mehr als 6000 Wissenschaftlerinnen in ganz Europa hinter das Renaturierungsgesetz gestellt und haben sehr detailliert in einem Artikel auch all diese Argumente sozusagen widerlegt, die hier vorgebracht wurden. Dieses Thema kam sozusagen von dem, dass ja das Ziel dieses Renaturierungsgesetzes ist, einige Flächen sozusagen in einen natürlicheren Zustand zu bringen, extensiver zu bewirtschaften, sozusagen nicht so intensiv zu bewirtschaften, wie man sich das vorstellt. Allerdings muss man dazu sagen, diese Flächen, die hier im Fokus stehen, das sind ja nicht die produktivsten Flächen, sondern das sind bereits oft Flächen, die nicht so so bedeutend sind für die Produktion, natürlich wichtig sind. aber gleichzeitig sozusagen mehr Raum schaffen. Und ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist auch, dass wir in Europa einen Großteil der Flächen für Futtermittelproduktion verwenden. Das bedeutet, wir bauen dort nicht unmittelbar Lebensmittel für uns Menschen an, sondern wir bauen Futter für unsere Nutztiere an. Und darin ist auch ganz ein wichtiger Schlüssel, sozusagen sowohl europäisch als auch global zu sehen. Mit ein bisschen Reduktion von Fleischkonsum, der übrigens auch viel gesünder ist, reduzieren wir massiv den Druck auf die Flächen, die wir in der Landwirtschaft brauchen. Weil ich einfach für die Produktion von Fleisch grob gesagt 10-mal so viel Energie und Fläche brauche, als ich für die Produktion vergleichbaren pflanzlichen Proteins, pflanzlicher Eiweißstoffe brauche. Das heißt, wenn ich sozusagen etwas weniger Fleisch esse, und ich spreche hier nicht davon, dass man Vegetarier werden muss, dann reduziere ich ganz massiv diesen Druck.
Ich würde mich freuen, wenn wir noch einen kurzen Blick auf deine konkrete Arbeit werfen könnten, nämlich in der Hinsicht jetzt, wenn wir dieses große Bild jetzt vor Augen haben, das wir jetzt sehr ausführlich schon besprochen haben, und wir ganz zum Anfang zurückkehren, als ich dich vorgestellt habe, als jemand, der auch sehr daran interessiert ist, dieses Wissen zu vermitteln. Also da ist ja jetzt natürlich ein Wissenschaftspodcast ein Vehikel dafür durchaus. Aber wir wissen, oder ich weiß, du machst sehr viele Dinge und du hast im Bereich der Insekten, die ja heute auch schon Thema waren, insbesondere die Schmetterlinge im Visier, im wahrsten Sinne des Wortes. Magst du uns vielleicht da deine Aktivitäten ein bisschen schildern, weil ich denke, dass das jetzt so ein Aspekt wäre, wo das noch einmal ganz konkret greifbar wird, einerseits in Bezug auf ein Insekt und andererseits in Bezug darauf, wie kann man das gemeinsam mit den Menschen machen?
Ich bin vor über 10 Jahren tatsächlich über diese ja eingangs gestellte Frage sozusagen auf der Suche nach Indikatoren für Biodiversität zu den Schmetterlingen gekommen. Ganz einfach, weil wir verschiedene Tier- und Pflanzengruppen gescreent haben, durchgeschaut haben, was würde sich denn gut eignen als Indikator für Biodiversität und auch im Kontext Citizen Science, also in einem Kontext, wie kann man breite Bevölkerung einbauen. Und so bin ich zu den Schmetterlingen gekommen. Schmetterlinge eignen sich tatsächlich sehr gut als Indikator für Biodiversität allgemein, weil sie als Stellvertreter für die artenreichste Tiergruppe stehen. Von in Österreich ungefähr 54.000 Tierarten, die wir in Österreich haben, sind 40.000 Insekten. Also von 54.000 Tierarten sind 40.000 Arten Insekten. Davon sind die Schmetterlinge natürlich nur ein kleiner Teil, aber ein sehr relevanter und sehr guter Vertreter, eben ein guter Indikator. Deshalb eignen sich Schmetterlinge sehr gut von dieser Seite. Und innerhalb der Schmetterlinge gibt es dann die Tagfalter, wieder eine noch kleinere Gruppe. Aber das Tolle an den Tagfaltern ist, wenn wir von Bildung und von Öffentlichkeitsarbeit sprechen und auch vom Integrieren von Personen in die Forschung, dass es fast niemand gibt, der Tagfalter nicht mag. Also das stelle ich immer wieder fest.
Ja, Schmetterlinge sind einfach schön.
Sympathisch, Schmetterlinge sind schön. Ja. Wenn ich jetzt Spinnen erwähne oder Schlangen oder Amphibien, Frösche oder den Wolf oder Fledermäuse, ja, dann gibt es dort immer den einen oder anderen, ja, der ambivalente Beziehung hat zu diesen, ja, Organismen. Und deshalb eignen sich Schmetterlinge ganz gut. Obwohl ich festgestellt habe, es gibt ganz wenige Leute, die haben tatsächlich auch Phobien vor Schmetterlingen, soll es auch geben. Aber das ist sehr selten. Und Tagfalter, insbesondere Tagfalter, eignen sich auch deshalb gut, weil wir sie beobachten können, ohne sie einfangen zu müssen, beziehungsweise ohne sie töten zu müssen. Und gerade auch, wenn man Menschen integrieren will und ja dieses sozusagen diese Nähe zur Natur vermitteln will, zum Beispiel auch, wenn man mit Kindern arbeitet, ist das natürlich ein sehr wichtiger Aspekt. Sehr viele andere Insekten muss ich als Biologe fangen und töten, um sie dann unter Mikroskop bestimmen zu können. Bei Tagfaltern ist das nicht möglich. Da reicht oft ein Foto, um sie eben sehr gut zu bestimmen, bei fast allen Arten. Nicht alle, im letzten Detail ist es dann doch notwendig, dass man sie auch präpariert, aber nur bei sehr wenigen. Und was aus dieser sozusagen aus dieser ursprünglichen Suche nach dieser Organismusgruppe entstanden ist, ist, dass wir dann begonnen haben, das umzusetzen in ein Schmetterlingsmonitoring. Das bedeutet, wir beobachten inzwischen österreichweit an ausgewählten, systematisch ausgewählten und repräsentativen Punkten Schmetterlinge. Und wir machen das mit einem doppelten Ansatz. Wir beobachten die Schmetterlinge an diesen Standorten einerseits klassisch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, also Expertinnen, bieten aber gleichzeitig breite Bevölkerung, Laien, an diese Standorte aufzugehen und dort ebenfalls Schmetterlinge zu beobachten, dann aber nicht immer auf Artniveau, sondern teilweise in schwer bestimmbaren Tagfaltergruppen in Gruppen. Und dadurch gelingt es uns, relativ viele Personen einzubinden in diese Beobachtungsarbeit. Wir bekommen zusätzliche, sehr wertvolle Daten und leisten sozusagen zusätzlich auch eine sehr breite Bildungsarbeit durch Bestimmungskurse, durch Informationen über Biodiversität, aber auch durch das tatsächliche Beobachten, weil halt Personen hinausgehen und dann auf Wiesen gehen, die sehr intensiv bewirtschaftet werden und die beteiligten Personen dann von selbst feststellen, da fliegen keine Schmetterlinge, da fliegen auch sonst keine Insekten, weil eine Wiese, die 4, 5 oder 6 Mal gemäht wird, eben keinen Lebensraum mehr bietet für Insekten.
Ja.
Und dieses Selbsterfahren führt dann schon zu einem sehr intensiven Nachdenkprozess und oft auch dann zu einer Multiplikatorenfunktion, dass genau diese Personen wieder angesprochen werden von Bäuerinnen, von Bauern, und dann eine Diskussion entsteht, viel näher und viel unmittelbarer, als wir das selber oft bewerkstelligen könnten.
Und was macht jetzt die Schmetterlinge zu einem guten Indikator? Warum sind sie das, obwohl sie eine eher kleine Gruppe sind, wie du erwähnt hast?
Das sind mehrere Aspekte. Ein Aspekt ist, dass wir sehr viel über die Ökologie der Schmetterlinge wissen. Also wir kennen sie sehr gut. Der zweite Aspekt ist, dass es für die Tagfalter eben eine Beobachtungsmethode gibt, wo wir auch quantitativ die Schmetterlinge erfassen können. Also wir können sie zählen und können damit Auskunft geben über die Populationen. Das ist bei den Insekten fast einzigartig. Es gibt sehr viele verschiedene Methoden, wie man verschiedenste Insektengruppen fangen kann, aber sozusagen nach einem europaweit funktionierenden Standard, da ist jede Methode ein bisschen anders und es ist sehr schwierig, quantitative Aussage zu treffen. Und bei den Schmetterlingen gibt es das. Es gibt daher ja auch einen europaweiten Indikator zu den Schmetterlingen, der bereits jetzt von der EU verwendet wird und der auch Teil dann des Renaturierungsgesetzes sein wird.
Und die Standorte, die sich als repräsentativ darstellen, wie kann man sich die vorstellen? Was wäre denn ein repräsentativer Standort, wo man sowas sinnvoll misst?
Wir wählen die Standorte im Prinzip zufällig aus. Das bedeutet, dass wir sozusagen bestimmte Lebensraumtypen auswählen und dann in diesen diese Standorte auswählen. Konkret heißt das, am besten versteht man es im Vergleich, wenn wir sozusagen klassischerweise Schmetterlingsexperten bitten, Schmetterlinge zu beobachten, dann gehen die in Gebiete, wo besonders viele Schmetterlinge vorkommen, weil es dort besonders spannend ist. Wenn wir aber wissen wollen, wie es österreichweit flächendeckend ausschaut, dann müssen wir auch in Gebiete gehen, wo relativ wenig Schmetterlinge vorkommen, genauso wie in Gebiete, die sehr abgelegen sind, um eben diese ganze Palette abdecken zu können und dann Aussagen für die gesamte Fläche geben können. Wenn wir die Bevölkerung von Österreich zählen wollen, dann können wir auch nicht nur in Wien zählen und es dann hochrechnen oder in irgendeinem Bergdorf zählen, sondern wir müssen flächendeckend, eben repräsentativ bedeutet das, zählen.
Mhm. Wie steht es um die Schmetterlinge, wenn du sagst, du beobachtest das jetzt schon seit 10 Jahren sehr genau? Was hast du da in dem Zeitraum vielleicht auch schon beobachten können, wenn wir das wieder ein bisschen reinholen, was wir in den ersten Minuten des Gesprächs besprochen haben?
Ja, auch hier, da arbeitet Wissenschaft wieder langsam, beziehungsweise arbeitet nicht die Wissenschaft langsam, sondern die Natur. Wir stehen erst am Beginn sozusagen Informationen über den Verlauf, über die Zeit treffen zu können. Warum? Weil sich Insektenpopulationen von Jahr zu Jahr sehr stark verändern in der Menge. Das heißt, ich kann nach wenigen, und 10 Jahre sind in dem Fall noch relativ wenig, und das Monitoring gibt es erst seit 6 Jahren, ich kann nach so wenigen Jahren noch keine soliden Zeittrends ableiten. Mit 10 Jahren sind wir dann so weit, dass wir diese gut ableiten können, dann können wir diese sagen, aber da sind wir erst am Beginn. Was wir aber sehr wohl sehen, ist, dass wir die verschiedenen Räume beobachten können. Und dort stellen wir natürlich erwartbar fest, dass zum Beispiel in den intensiv genutzten Tallagen sehr wenige Schmetterlinge vorkommen im Vergleich zu weniger intensiv genutzten Hanglagen, steileren Wiesen, extensiveren Wiesen oder auch Almflächen, wo deutlich höhere Artenvielfalt vorhanden ist, aber auch mehr Individuen vorkommen. Und damit können wir schon ableiten, weil wir natürlich wissen, dass sozusagen natürlicherweise müsste die höchste Artenvielfalt und die höchsten Populationsdichten in den Tallagen vorhanden sein. Die sind tatsächlich durch die intensive Nutzung in den letzten Jahrzehnten verloren gegangen. Also diese Beobachtung, dass, wenn wir an diese deutsche Studie anknüpfen mit 75% Rückgang an Biomasse, die können wir durchaus bestätigen über diese Beobachtungen, die wir aktuell haben. Wir haben allerdings tatsächlich das Problem, dass wir eben vor 20, 30 Jahren niemand oder fast niemand hergegangen ist und Insekten quantitativ erfasst hat. Diese Daten fehlen großteils und wenn, gibt es sie nur punktuell. Deshalb ist es so schwierig, sozusagen einen Trend abzuleiten, weil uns eben diese früheren Daten fehlen. Und diesen Fehler dürfen wir nicht wieder machen. Ich bin ein Fürsprecher und ein Verfechter für ein breites Biodiversitätsmonitoring. Das sind ja die Insekten und die Schmetterlinge nur ein Teilaspekt davon. Wir brauchen eben diese Beobachtung der Natur, der Biodiversität in einer systematischen Form, dass wir eben dann in 20, 30 Jahren hoffentlich sagen können, ja, das Renaturierungsgesetz hat funktioniert, wir gehen in die richtige Richtung. Das werden wir nur sagen können, wenn wir jetzt massiv beginnen, Biodiversität in einem breiten Feld zu beobachten. Und das macht sozusagen auch meine Forschung an der Universität Innsbruck aus, weil wir hier natürlich in diesem Schnittfeld sind zwischen sozusagen gesellschaftlich notwendigen Daten und aber auch Weiterentwicklung und Verbesserung dieser wissenschaftlichen Erhebungsmethoden.
Das heißt, dass der Erhalt der Biodiversität ein Aspekt dafür auch ist, dass es mehr Forschung dazu gibt.
Selbstverständlich.
Ja.
Also dieser Bereich.
Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt ein wenig überrascht, dass das Insektenmonitoring oder überhaupt das Monitoring ein verhältnismäßig eher neueres Phänomen ist. Habe ich jetzt gar nicht
Doch,
so
Doch, in dieser Form ist es neu und es erwartet. Gibt auch in Europa wenige Länder, die sozusagen ein systematisches Biodiversitätsmonitoring machen. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir eine Statistik Austria haben, die Bevölkerungsdaten erfasst, die Arbeitszahlen erfasst. Es ist selbstverständlich, dass wir ein Wirtschaftsforschungsinstitut haben, die Wirtschaftsindikatoren, von dort kommen sehr viele dieser Indikatoren, machen. Aber es ist leider nicht selbstverständlich, dass wir sozusagen ein Biodiversitätszentrum haben, das auch dafür verantwortlich ist, nicht nur diese Daten zu sammeln, sondern tatsächlich auch breite Erhebungen zu machen.
Dann hoffen wir, dass das an der Stelle sich weiterentwickelt und mehr Forschung noch gemacht wird. Für heute vielen Dank, Johannes, für den Einblick in deine Arbeit und in deine Bemühungen und mal schauen, wo es hinführt, dann können wir uns ja gerne noch mal hier unterhalten.
Sehr gerne.
Es gäbe noch genug zu besprechen wahrscheinlich.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.